Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Menschen entschlüsseln, Verhalten analysieren und beeinflussen. Mein Name ist Tim Feuerstein und als Profiler beschäftige ich mich seit fast 10 Jahren damit, wie wir unsere Ziele durch psychologische Abkürzungen erreichen können. Und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, warum wir das lieben, wofür wir arbeiten. Doch zunächst sprechen wir über Backmischungen. Wusstest du, dass Backmischungen, und ich meine, die Supermarktregale sind heute voll damit, und ich glaube, dass jeder von uns schon mal irgendwie einen Kuchen mit so einer Fertigbackmischung gebacken hat. Wusstest du, dass Anfang der 1950er Jahre, als die Dinger entwickelt wurden, sich der Erfolg erstmal überhaupt nicht einstellte? Also die sind gefloppt in den Supermarktregalen. Das waren richtige Ladenhüter. Niemand wollte die kaufen. Bis ein Typ mit dem Namen Ernest Dichter auf eine echt smarte Idee gekommen ist. Er hat nämlich einfach diese Trockeneisubstanz, die sich in den Backmischungen befunden hat, weggelassen und stattdessen auf die Backmischung halt draufgeschrieben, so ja, sie geben noch hinzu, 2 Eier, Butter, whatever, so dass man einfach noch was hinzugeben musste. Er hat also das Produkt eigentlich geschwächt. Das Produkt, das vorher Idioten einfach war, man musste nur Wasser hinzugeben und das Ganze in den Ofen schieben. Dieses Produkt hat er schlechter gemacht, indem er da etwas rausgenommen hat und gesagt hat, ja, jetzt musst du noch Eier dazu packen und du musst irgendwie noch Milch hinzugeben und du musst irgendwie noch Butter hinzugeben. Und eigentlich ist es total irrational, aber auf einmal haben sich Backmischungen viel, viel besser verkauft. Und das Faszinierende daran ist, dass wir hier halt wieder wunderbar dieses menschliche, irrationale Verhalten sehen können. Denn ganz rational betrachtet macht es überhaupt keinen Sinn. Wenn ich die Auswahl habe zwischen einer Backmischung für, ich sag jetzt einfach mal, 2 Euro, wo ich nur Wasser hinzugeben muss, oder ich habe eine Backmischung für 2 Euro, wo ich Eier hinzugeben muss und Milch und Butter, dann muss ich ja noch Eier und Milch und Butter dazu kaufen, komme insgesamt auf einen höheren Preis für diesen Kuchen, den ich backe. Also der kostet mich jetzt in Summe nicht mehr 2 Euro plus ein bisschen Wasser, also 2 Euro und 3 Cent, sondern er kostet mich jetzt auf einmal, keine Ahnung, 3,50 Euro. Und gleichzeitig habe ich ja sogar noch eine höhere Investition an Zeit, weil ich nicht einfach nur die Backmischung mit Wasser verrühren muss und sie in den Ofen geben muss, sondern ich muss die Eier aufschlagen, ich muss die Milch aus dem Kühlschrank holen, ich muss die Butter aus dem Kühlschrank holen. Ich meine, klar, das ist jetzt keine Arbeit, wo ich mich kaputt machen würde. Wahrscheinlich brauche ich insgesamt nur 3 Minuten länger, um den Kuchen zu machen. Aber wenn wir rein rational überlegen würden, dann ist es doch totaler Schwachsinn. Dann würde ich mich doch eher für den Kuchen entscheiden, der deutlich günstiger ist und der mich einfach weniger Zeit kostet. Ja, Überraschung. Menschen entscheiden sich niemals rational. Wenn du aus all diesen Podcast-Episoden nur ein einziges Fazit mitnimmst, dann ist es nicht nur, dass es hier verdammt schlecht isoliert ist, deswegen hört man die ganze Zeit die Straße im Hintergrund. Nein, dann ist es das Fazit, dass niemand rational entscheidet. Und damit sind wir jetzt auch schon voll im Thema drin. Denn, ja, richtig, auf einmal verkaufen sich die Backmischungen deutlich besser. Und woran liegt das? Es liegt daran, dass die Menschen, die diesen Kuchen backen, und ich gehe einfach mal davon aus, in den 1950er Jahren, als Backmischungen das erste Mal so verkauft haben und der Markt das erste Mal dieses Produkt Backmischung angenommen hat, da waren es wahrscheinlich zu 99,9% Frauen, die diese Backmischung gekauft haben. Ist vollkommen unerheblich, aber heute ist es eigentlich egal, ob Männer oder Frauen, aber damals waren es halt einfach die Frauen, die Hausfrauen, die sich mit diesem Produkt nicht identifizieren konnten, weil sie zu wenig Eigenleistung einbringen konnten. Weil die Arbeit nicht wirklich gewürdigt, sich nicht wirklich gewürdigt anfühlt, wenn es einfach nur ein Kuchen aus einer Backmischung ist. Weil auf einmal serviert sie einen Kuchen und sie hat aber nichts selber gemacht. Auf einmal ist es nur noch eine Backmischung. Hast du nur Wasser hinzugegeben. Toll. Und der schmeckt wahrscheinlich ganz genauso, als hätte sie auch Eier und Milch und Butter dazu gegeben. Aber es ist einfach eine ganz andere Leistung. Und man hat viel rumexperimentiert, bis man herausgefunden hat, dass es wirklich diese Kleinigkeiten sind. Wenn ich den Arbeitsaufwand an diesem Produkt erhöhe, dann verkauft es sich auf einmal besser, weil sich die, in diesem Fall, Hausfrau, oder im Jahr 2019 könnte es auch ein Hausmann sein, aber die Person, die dieses Produkt herstellt, also die dieses Produkt quasi kauft und zum Endprodukt umwandelt durch den Backprozess, die kann sich mit dem Endprodukt, also dem Kuchen, halt viel, viel besser identifizieren, wenn sie selbst was dafür getan hat. Und damit sind wir auch schon voll im Thema drin, denn das Thema heute ist: Wir lieben, wofür wir arbeiten. Und dazu habe ich für dich ein Experiment rausgesucht aus dem Jahr 1970 von Jensen, Glenn, Leon, Calvin und Hess. Und die haben herausgefunden, also es funktioniert so: Eine Ratte wird in eine Box gesetzt und in dieser Box ist ein Hebel. Irgendwann findet die Ratte den, betätigt diesen Hebel und stellt fest, dass der Hebel ihr Rattenfutter spendet, wenn sie ihn betätigt. Und das macht sie eine ganze Weile, also immer wieder auf den Hebel drücken, Futter bekommen, Leben ist gut. Irgendwann geht das Licht aus und der Hebel ist damit deaktiviert. Und die Ratte denkt sich halt so, ah, okay, fuck it. Was mache ich jetzt? Und irgendwann läuft sie durch ihren Käfig und findet einen Napf, in dem sich genau das gleiche Futter befindet. Und dann denkt sie sich, okay, cool, ich muss nicht mehr für mein Futter arbeiten. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich kann jetzt hier einfach die ganze Zeit aus diesem Napf rausfressen. Irgendwann geht das Licht wieder an, der Hebel ist wieder aktiv. Und die Ratte braucht dann in der Regel halt ein paar Minuten oder ein paar Stunden, je nachdem, bis sie wieder auf die Idee kommt, diesen Hebel einfach mal spaßeshalber nochmal zu betätigen. Und sie stellt fest, dass er wieder funktioniert, also dass er wieder Futter spendet, wenn sie ihn betätigt. Und jetzt hat sie die Auswahl zwischen zwei gleichwertigen Futterquellen. Sie könnte entweder für ihr Futter arbeiten, indem sie immer wieder diesen Hebel betätigt, oder sie geht an den Napf und frisst das Futter kostenlos. Wie wird sie sich entscheiden? Und wenn eine Ratte ein rein rational denkendes Wesen wäre, dann würde sie ja die ganze Zeit aus dem Napf fressen, in dem sich Futter kostenlos befindet. Was haben Menschen und Ratten gemeinsam? Richtig, sie handeln nicht rational. Es ist so, dass 199 von 200 Ratten zumindest teilweise von der Futterquelle gefressen haben, die sie durch Arbeit erzeugen. Also sie haben weiterhin zumindest teilweise den Hebel betätigt, um Futter zu bekommen. Das sind 99,5%. Und bei 44% der Ratten war es sogar so, dass sie mehr als die Hälfte ihres Futters, das sie über den Tag verzehrt haben, durch Arbeit erzeugt haben. Also offensichtlich macht es der Ratte mehr Spaß, das Futter zu fressen, für das sie arbeiten musste, als das Futter zu konsumieren, das sie kostenlos bekommen hat. Und das geht noch ein bisschen weiter. Wissenschaftler von der Johns Hopkins University haben im Jahr 2010 ein ähnliches Experiment durchgeführt und haben noch viel interessantere Erkenntnisse dabei herausgefunden. Sie haben es nämlich so gemacht, dass die Ratten jetzt auf einmal zwei Hebel zur Verfügung hatten. Und diese zwei Hebel haben wieder Futter gespendet, allerdings in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, sodass die Ratte bald auch den Geschmack des Futters einem bestimmten Hebel zuordnen konnte. Und dann wurde der Arbeitsaufwand bei einem dieser beiden Hebel erhöht. Die musste dann also bei dem einen zum Beispiel einmal drücken, damit was rauskommt, und bei dem anderen immer fünfmal drücken, bis was rauskommt. Und dann haben sie irgendwann, nachdem die Ratten das halt gelernt haben, haben sie irgendwann die Ratten aus dem Käfig rausgenommen, haben die in eine andere Umgebung gepackt und dort haben sie jetzt zwei Näpfe bekommen, wo das Futter kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Und zwar halt wieder in diesen beiden Geschmacksrichtungen. Und dann wurde einfach geguckt, okay, für welchen Geschmack wird sich die Ratte jetzt entscheiden? Für den sie in der Vergangenheit mehr arbeiten musste? Oder für den sie in der Vergangenheit weniger arbeiten musste? Oder ist es vollkommen egal? Und vielleicht ahnst du es schon, es ist tatsächlich so, dass sich die Ratten signifikant für die Geschmacksrichtung entschieden haben, die in der Vergangenheit mit mehr Arbeit assoziiert war. Denn für die Ratte ist das, wofür sie mehr hatte arbeiten müssen, wertvoller gewesen. Und jetzt kann man natürlich sagen, ha, okay, ich sehe es ja noch ein, Ratten sind irrational, Menschen ja auch, aber sind diese Experimente wirklich auf den Menschen übertragbar? Das ist, dazu gibt es ein Experiment, das ist von Dan Ariely an der Harvard Business School zusammen mit seinen Kollegen durchgeführt worden. Apropos, falls du das erste Mal einschaltest, sollte ich dir noch folgenden Hinweis mitgeben: auf www.samfeuerstein.com/podcast findest du alle Experimente, die ich in dieser Episode erwähne, nochmal zum Nachlesen. Also da kannst du dir genau die anschauen, welche Experimente das genau waren und dir die Ergebnisse einfach nochmal ein bisschen genauer angucken, als ich das hier im Schnelldurchlauf mache. Aber back to topic, Dan Ariely, Harvard Business School, die haben sich freiwillige Teilnehmer gesucht. Und diese Teilnehmer sollten an einem Experiment teilnehmen, wo es darum ging, Origami-Figuren zu falten. Die konnten zwischen einem Frosch und einem Kranich wählen im ersten Durchlauf und der Schwierigkeitsgrad war vergleichbar. Also sowohl der Frosch als auch der Kranich war etwa gleich anspruchsvoll zu falten. Und anschließend hat man die Person darum gebeten, dass sie in einer simulierten Auktion gegen einen Computer angetreten sind und dieser Computer hat quasi einfach zufällige Gebote abgegeben. Damit wollte man sicherstellen, dass der Proband als erstes Gebot direkt sein Maximalgebot abgibt, damit weil er halt nicht weiß, was der Computer abgibt, das ist ja ein zufälliges Gebot und dann muss er halt von Anfang an direkt sein Maximalgebot abgeben, weil er ja sonst das Risiko eingeht, dass der Computer ihn an irgendeiner Stelle überbietet, obwohl er selber eigentlich noch höher gegangen wäre. Und das Interessante ist, dass man hat dann alle Ergebnisse genommen, hat das so ein bisschen gemittelt und durchschnittlich waren die Probanden bereit, 23 Cent, also US-Dollar-Cent, für ihre Origami-Figur auszugeben. Und dann hat man Folgendes gemacht. Man hat sich zufällige Passanten gesucht, hat denen genau die gleichen Figuren gezeigt und hat mit ihnen dieses Experiment mit der simulierten Auktion wiederholt. Also jetzt sind halt zufällige Passanten gegen einen Computer angetreten und sollten halt auch ihr Maximalgebot abgeben. Und die waren nur bereit, 4 Cent, also 4 Dollar Cent, für eine Origami-Figur im Durchschnitt auszugeben. Das zeigt uns schon mal, dass wenn wir etwas selber gemacht haben, dann geben wir dem einfach einen viel, viel höheren Value, also einen viel, viel höheren Wert weisen wir ihm zu, als andere Leute, die unsere Arbeit einfach nur aus der Ferne sehen. Und jetzt kann man natürlich sagen, na gut, vielleicht sind Menschen generell nicht so sehr daran interessiert, für Origami-Figuren Geld auszugeben. Deswegen haben sie das auch nochmal überprüft und haben sich echte Origami-Künstler geholt und haben die darum gebeten, dass sie auch Origami-Figuren herstellen und haben dann dieses Experiment mit den zufälligen Passanten, die darauf bieten sollten, nochmal wiederholt, damit sie sozusagen einen Marktwert für gut gefaltete Origami-Figuren haben. Und dieser Marktwert liegt durchschnittlich bei etwa 27 Dollar Cent. Das zeigt, dass wir zwar immer noch ein bisschen Selbsteinschätzung haben und zwar erkennen, okay, unsere Figur ist nicht so gut wie die von einem professionellen Künstler, aber immerhin fast. Auch wenn andere sagen, sie ist viel, viel schlechter. Und das fand ich ziemlich interessant, aber es geht noch weiter, denn die Wissenschaftler haben das Experiment noch ein bisschen erweitert und haben dann eine Anleitung, ich sag mal, modifiziert. Und zwar haben sie die Anleitung einfach ein bisschen schwerer gemacht, beziehungsweise schlechter verständlich gemacht und haben das Experiment dann nochmal wiederholt, sodass dass einfach die Personen, die daran teilgenommen haben, hatten es halt viel, viel schwerer, diese Origami-Figur zu falten. Und die Chance, dass sie halt eine gute Figur falten, war halt noch viel geringer. Also es ist halt meistens wirklich was richtig Hässliches rausgekommen, weil einfach die Anleitung so schlecht war. Und hier haben sich die Probanden in zwei Gruppen aufgespalten. Also es gab halt einmal diejenigen, die dann einfach irgendwann frustriert aufgegeben haben. Und dann war die Origami-Figur halt nur halbfertig. Und es gab die bereit waren, es bis zum Ende durchzuziehen. Und die Frage ist halt, okay, wenn wir uns jetzt nochmal an die Ratten mit den zwei Hebeln erinnern, dann wäre es ja naheliegend, wenn wir sagen, okay, diejenigen, die halt noch härter hatten kämpfen müssen, die würden der Figur jetzt einen noch höheren Wert zuweisen. Und so war es auch. Allerdings nur, wenn die Probanden die Figur auch bis zum Ende gefaltet haben. Wenn sie irgendwann frustriert aufgegeben haben und haben es halt irgendwie nicht zu Ende gemacht, dann wiesen sie den Figuren sogar einen unterdurchschnittlichen Wert zu. Das bedeutet, dass wir unsere Arbeit tatsächlich auch nur schätzen, wenn wir es bis zum Ende durchgezogen haben, weil dann haben wir ein Erfolgserlebnis. Und ja, wie wird das in der Praxis genutzt? Also das bekannteste Beispiel für diesen Effekt, deswegen heißt er nämlich auch IKEA-Effekt, ist die schwedische Möbelhauskette IKEA. Denn du weißt ja, dass IKEA hat, ja, die haben den einen oder anderen Vorteil gegenüber anderen Möbelhäusern, denn die Möbel, die du da kaufst, die sind ja noch nicht zusammengesetzt. Und das ist erstens ein bisschen günstiger, als wären sie schon zusammengesetzt. Zweitens kann man sie relativ easy nach Hause transportieren. Und das Dritte ist für die meisten von uns vielleicht eher ein Fluch als ein Segen, denn wir müssen uns dann zu Hause mit dieser Anleitung, mit diesen kleinen Strichmännchen da drin und mit diesem Allround-Metallwerkzeug, das in der Plastiktüte noch mit drin ist, stundenlang damit beschäftigen, irgendwie so ein Kellerregal aufzubauen oder einen Schreibtisch oder sonst was und stecken da nochmal richtig viel Zeit rein. Und nein, das ist ebenfalls nicht rational, denn wenn du nicht so begabt bist, ähnlich wie ich, dann brauchst du für ein IKEA-Regal, das aufzubauen, 2-3 Stunden oder du lässt es direkt jemand anders machen, so läuft's bei mir regelmäßig. Und wenn ich mir dann immer denke, so okay, hätte ich in der Zeit gearbeitet, dann hätte ich mir jetzt auch ein Regal aus Gold hier hinstellen können. Denn genau so lange habe ich gebraucht, um dieses Billy-Regal aufzubauen. Aber es gibt ja auch noch Menschen, die nicht so handwerklich begabt sind wie ein beidseitiger Linkshänder ohne Hände. Das ist nämlich in etwa meine Form von handwerklicher Begabung. Und diese Menschen, die es nämlich schaffen, das Regal bis zum Ende aufzubauen, erfahren dabei oder entwickeln dabei tatsächlich eine, ich sag mal, gewissermaßen emotionale Bindung zu diesem Möbelstück. Das heißt, die sind tatsächlich irgendwie stolz darauf, dass sie das dann aufgebaut haben und sie wertschätzen es mehr als ein Möbelstück, das halt einfach schon fertig bei ihnen angekommen ist. Und so ähnlich funktioniert es auch bei App-Entwicklern. Denn wir haben ja schon mal, wir haben auch in der letzten Folge, glaube ich, drüber geredet und wir haben auch in einer der vorletzten Folgen ebenfalls drüber geredet. Ich finde es so geil, mit welchen psychologischen Strategien man im App Store Geld verdient. Also, wow, ich liebe die Zeit, in der wir leben. Und du weißt vielleicht schon, worauf ich hinaus möchte. Es geht um sogenannte In-App-Käufe. Du kennst das. Du kaufst dir ein Spiel im App Store, beziehungsweise du kaufst es nicht, du lädst es runter, denn es ist erstmal kostenlos. Ähnlich wie bei Drogendealern gibt es auch im App Store die erste Dosis kostenlos. Und dann spielst du irgendwie 5-6 Tage da dran, bist dann irgendwie im 20. Level und auf einmal stellst du fest, dass du jetzt nur neue Level freischalten kannst, wenn du für, keine Ahnung, 2,99 Euro oder 4,99 Euro oder 7,99 Euro die Premium-Edition kaufst. Was machst du? Ja. Ich weiß nicht, wie oft ich tatsächlich dann die Premium-Edition gekauft habe und trotzdem 2 Tage später die Lust an dem Spiel verloren habe. Aber häufig ist es wirklich so, ich kaufe dann erstmal die Premium-Edition, denn wenn ich jetzt nicht weiterspiele, dann ist es ja so, als hätte ich jetzt irgendwie, also wir haben ja schon öfter drüber gesprochen in diesem Podcast. Ich möchte jetzt nicht zum 3. oder 4. Mal das Vertrauensspiel erwähnen. Falls du damit nicht vertraut bist, Wortspiel war jetzt nicht beabsichtigt, aber falls du dieses Experiment nicht kennst, hör dir die letzte Podcast-Folge an über Reziprozität. Da bin ich nochmal genau drauf eingegangen. Das Experiment kommt nämlich auf jeden Fall zu dem Schluss, dass es für uns schmerzhafter ist, etwas wieder zu verlieren, was wir schon einmal hatten, als es nie gehabt zu haben. Und genau so funktioniert es bei Apps, wenn wir uns die Mühe gemacht haben, das jetzt so lange durchzuspielen oder bei irgendeiner Customer Relationship Management Software, wo wir unsere ganzen Daten eingepflegt haben, im Schweiße unseres Angesichts, stundenlang alles Mögliche da eingetragen haben und dann kommt, die Testversion ist abgelaufen, dann ist es ja so, als hätte man jetzt die ganze Arbeit umsonst gemacht. Und dann ist man natürlich viel, viel eher gewillt, Geld für eine Premium-Version auszugeben, bei einem Spiel ganz genauso. Ich habe schon die ganze Zeit gespielt, ich habe da Zeit investiert, ich habe da natürlich auch Spaß dran gehabt, aber ich habe vor allem Zeit und Energie da rein investiert. Und jetzt, wenn jetzt ich nicht weiterspielen kann, weil ich die Premium-Version nicht kaufe, dann ist das ja so, als hätte ich jetzt 2, 3, 4, 5, 6 Stunden, keine Ahnung wie lange, meine Zeit nur verschwendet. Und genau deswegen funktioniert es so, so gut. Und was ich mega geil finde, ist, 1968 Nockster und Inkster haben dazu was rausgefunden. Das finde ich richtig geil. Vielleicht erinnerst du dich, kurzer Einschub, vielleicht erinnerst du dich an die Folge über Verknappung. Die handelte unter anderem davon, dass kleine Schokoriegel besser schmecken als große. Und ich habe da in der Folge dir von phosphathaltigem Waschmittel aus in Miami erzählt. In Miami wurde phosphathaltiges Waschmittel irgendwann mal verboten. Und weil die Leute dann so geil darauf waren, das zu bekommen, weil sie einfach nur dadurch getriggert wurden, dass sie es nicht hatten, sind sie in andere Bundesstaaten, in andere Regionen gefahren und haben es da gekauft und zurück nach Florida geschmuggelt. Und das Geile ist, dass man sie anschließend gefragt hat, ja, warum wollt ihr denn unbedingt phosphathaltiges Waschmittel haben? Und jeder hatte irgendwie eine Begründung dafür, die sich objektiv nicht beweisen lässt. Also die Leute haben gesagt, da komme ich länger mit aus. Die haben gesagt, das macht die Wäsche weißer und so weiter. Und ich fand das so geil, weil ich habe mir das, vor ein paar Tagen war ich in Wien und habe mich mit einem Freund unterhalten. Und er hat erzählt, also er kommt ursprünglich aus Polen und er hat erzählt, dass es in Polen ganz genau das gleiche ist. Es gibt irgendwie in Polen eine polnische Version von Persil und trotzdem fahren ganz, ganz viele Menschen nach Deutschland und wollen das deutsche Persil kaufen und bringen das mit nach Polen, obwohl es genau das gleiche Produkt ist. Aber einfach dadurch, dass es halt in Polen anders aussieht, redet man sich ein, dass das deutsche besser wäre. Es ist genau das gleiche Produkt. Es sieht nur anders aus. Und trotzdem fahren sie lieber nach Deutschland, kaufen es da und bringen es mit nach Polen. Und jetzt kommt das Geile. Sie rationalisieren, warum sie das getan haben. Ebenso wie die Menschen in Miami. Die holen das phosphathaltige Waschmittel aus anderen Bundesstaaten und obwohl es keinen Sinn ergibt, rationalisieren sie und sagen, ja, es macht die Wäsche weißer. Ja, ich brauche weniger davon. Ja, es riecht besser. Ja, es, keine Ahnung was, verbraucht weniger Wasser. Whatever. Es ist genau das Gleiche. Und das ist das, was Menschen die ganze Zeit machen. Niemand entscheidet rational. Wir tun einfach irgendetwas. Und danach überlegen wir uns in unserem Kopf Ausreden oder Begründungen, warum wir das jetzt gerade getan haben. Und deswegen ist es so geil, dieses Experiment. Nockster, Inkster 1968, die haben sich Pferderennen angeschaut und haben sich dann mit den Leuten unterhalten, die gerade auf Pferde gewettet haben. Und sie haben es so gemacht, sie haben die vorher gefragt, was glaubst du, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Pferd gewinnt? Und nachdem die Person auf dieses Pferd gewettet haben, haben sie sie nochmal gefragt. Und das Ergebnis war, dass die Leute die Chance, dass ihr Favorit das Rennen gewinnt, höher eingeschätzt haben, nachdem sie eine Wette auf dieses Pferd platziert haben. Warum ist das so? Die Chancen haben sich ja nicht real verändert. Es ist ja nicht so, als würde das Pferd jetzt schneller laufen, nur weil ich Geld darauf gesetzt habe. Nein, es liegt daran, dass ich gerade etwas getan habe und jetzt sucht mein Gehirn nach einer Begründung, warum ich gerade Geld dafür ausgegeben habe. Denn wir müssen ja immer für uns selber, wir müssen ja immer unser Handeln und unser Denken in Einklang bringen. Und wenn wir schon gehandelt haben, dann ist die Stellschraube, an der wir noch drehen können, nur noch unser Denken. Und wir versuchen halt immer, dass das miteinander in Korrelation steht. Weil die Erklärung so, ja, ich habe gerade Geld dafür ausgegeben, aber nein, ich glaube eigentlich nicht, dass das Pferd gewinnt. So, dann bist du einfach dumm, weil dann hättest du kein Geld dafür ausgegeben. Und weil wir aber uns selber nicht irgendwie eingestehen würden, dass wir gerade einen Fehler gemacht haben, müssen wir danach sagen, so nein, ich bin total überzeugt, dass dieses Pferd gewinnt. Und genau so ist das bei Dingen, für die wir arbeiten. Denn wenn ich jetzt das Regal aufgebaut habe, dann mag ich das danach einfach mehr, weil ich mir ja sonst eingestehen müsste, dass ich gerade Energie und Zeit für etwas geopfert habe, was ich dumm finde. Oder wenn ich jetzt ein Spiel spiele und ich gebe dann Geld dafür aus, einfach nur, weil ich jetzt schon so viel Zeit da reingesteckt habe, dann rationalisiere ich ja den Vorgang des Geldausgebens, weil ich sage, boah, ich habe da so viel Zeit reingesteckt. Nein, wenn ich das jetzt nicht kaufe, dann war ich ja die ganze Zeit ein Idiot. Dann hätte ich ja das die ganze Zeit nicht machen müssen. Dann hätte ich ja jetzt hier nicht irgendwie so lange mich mit diesem Spiel auseinandersetzen müssen, wenn ich es jetzt nicht weiterspiele. Und damit beende ich die heutige Folge und hoffe, dass du zukünftig ein bisschen mit offeneren Augen durch die Welt laufen wirst und dein IKEA-Regal trotzdem noch genauso magst wie vorher. Wir hören uns in der nächsten Folge und nicht vergessen, www.samfeuerstein.com/podcast. Da kannst du alle Studien nochmal nachhören. Und bis dann, ciao.